aber eigentlich habe ich mich nie da zu Hause gefühlt in irgendeiner Kategorie. Das Gute war so, dass in der Punkszene das überhaupt keine Rolle gespielt hat, Sexualität, und es da keine Tabuthemen gab. So in einem Moment, irgendwie, ich habe ja schon viel Behaarung, so lasse ich mir so mein Schnurrbart stehen hier und mache den vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Und den anderen mache ich mir Lashes und schmink mich und so. Und dann fühlt sich das auch voll gut an. So als feminin Wagner.
So mäßig, ich kann alles sein.
Ja, weil ich bin alles. Ja. So, das ist so dieses Grundgefühl.
Herzlich willkommen bei Darkroom Dialoge. Und wir sind jetzt nicht mehr nur auf YouTube, sondern wir haben auch neu gelauncht auf Spotify und Apple Podcast. Und bevor wir starten, wenn euch der Podcast gefällt, lasst bitte eine Bewertung da. Das dauert nur ein paar Sekunden, hilft uns aber riesig, den Podcast weiter an den Start zu bringen. Zum Relaunch haben wir zusätzlich ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Wir verlosen ein Jahresabo vom Marquis Magazin, ein 50-Euro Amorelie-Gutschein und den Bildband American Shootings von Peter W. Chern. Nicht. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Podcast abonnieren, eine Bewertung da lassen, Screenshot machen und uns per DM auf Instagram oder an die E-Mail-Adresse schicken. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Danke für euren Support und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Darkroom Dialoge. Heute haben wir wieder einen Gast, beziehungsweise ich habe einen Gast, und das ist Panther. Hallo Panther.
Hi.
Und Panther ist Non-binary, und da habe ich auch noch nicht so viele Berührungen mit, und deswegen mal so die erste Frage: Was ist non-binary? Also wie würdest du das jemandem erklären, der jetzt auch gar nichts weiß darüber? Oder?
Ja, es war voll schön, hier zu sein. Ich finde es voll toll, dass du mich eingeladen hast und auch über dieses Thema sprechen möchtest. Genau, und für mich ist non-binary sein verbunden damit, dass ich mich nicht einem binären Geschlecht zuordne. Und da unterscheide ich vor allen Dingen zwischen Geschlechtsmerkmalen, so im Englisch wäre es Sex, und Gender als Geschlechtsidentität. So. Genau. Und das ist das Thema für mich.
Okay.
Geschlechtsidentität als nicht-binärer Mensch.
Also Gender heißt ja, das ist das, wie soll man sagen, das Soziale oder das Psychologische, und Sex ist der das wirkliche oder das biologische Geschlecht. Das ist richtig so, oder?
Ja, also so definiere ich das. Ich kann ja immer nur von mir sprechen.
Ja.
aber das genau. Es gibt ja auch intersexuelle Menschen. Ist ja nicht alles nur binär, aber in der von der Anatomie her spricht man ja von männlichen und weiblichen primären Geschlechtsorganen. Und bei Gender-Identitäten geht es um gesellschaftliche Konstrukte und wie Mensch sich selber fühlt. Genau.
Genau, also du würdest quasi über dich selber sagen, dass du zwar biologisch eine Frau bist, dich aber gesellschaftlich damit nicht hundertprozentig identifizierst. Kann man das so sagen, oder ist es doch ein bisschen komplizierter, ne?
Ich habe weibliche Geschlechtsmerkmale.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich mich als biologisch weiblich fühle oder das irgendwie für mich einordne. Das ist einfach ein Fakt, der da ist. Und ich finde, es ist auch immer, wenn man sich überlegt, was so alles dazugehört, wenn man jetzt von Hormonen spricht und so weiter, ist es ein breites Spektrum an dem, was Menschen generell mitbringen. So. Und ich finde, das ist nicht so einfach zu erklären. Und wo dann Frau aufhört im biologischen Sinne und man anfängt, das ist, glaube ich, sehr schwierig auseinanderzuhalten.
Jetzt jemand, der jetzt das rein biologisch sieht, der würde sagen, okay, ein Mann hat einen Penis, eine Frau eine Vagina, und das ist, da ist der Cut. Also wo ist denn für dich da das Fluide, sage ich mal?
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es ja auch nicht auch intersexuelle Menschen gibt, die trotz dem Chromosomensatz für Männer auch eine Vagina haben,
ja,
dann stimmt das Ganze ja auch nicht. Das heißt, da spielt ja noch viel mehr eine Rolle im biologischen Sinne als genau nur die primären Geschlechtsorgane.
Also meinst du damit, dass das zum Beispiel, also es gibt ja zum Beispiel auch Frauen, die mehr oder weniger Testosteron haben oder Männer, die halt auch zum Beispiel sehr weiblich aussehen oder das meinst du damit?
Genau, ich finde, es gibt so ein breites Spektrum einfach an Menschen und auch an dem, was biologisch mitgegeben wird. Genau, was ich auch nicht sehe, dass man das in zwei Kategorien oder drei jetzt einordnen muss, so. Da meine ich irgendwie intersexuell, Mann und Frau. Gesellschaft macht das gerne. Schubladen, was in Schubladen packen. Und auch gerne in so wenig wie möglich. Die es am meisten gibt, bevorzugt zu nehmen. Aber das sehe ich jetzt für mich nicht so.
Ich glaube aber auch nicht nur die Gesellschaft, sondern ich glaube, der Mensch an sich ist auch irgendwie so gepolt, dass er Sachen für sich einordnen muss, um die irgendwie auch verarbeiten oder machen zu können. Ne? Also
ja. Voll. Und deshalb bin ich voll froh, hier zu sein, weil so Sichtbarkeit dafür auf jeden Fall voll wichtig ist. Und ich glaube, alles das, was Sichtbarkeit hat, kann eingeordnet werden und wird nicht mehr als komisch, anders, befremdlich wahrgenommen. Ja, ich sag.
Aber wie ist das, wenn du jetzt so an deine, weiß jetzt nicht, wie weit wir zurückgehen wollen, aber wann hast du denn gemerkt, dass du, wie soll man sagen, so typischer Satz wäre, wann hast du gemerkt, dass du anders bist? Ne? Aber das ist ja dann schon so letztendlich die Frage. War das schon im Kindesalter, so dass du so gesagt hast, okay, also so das Typische wäre so, sie hat damals schon mit Autos gespielt und nicht mit Puppen, so, ne? Das wäre so das typisch gesellschaftliche, würde man denken. War das so bei dir? Oder was waren die Merkmale?
Also, ich glaube, die Merkmale waren, dass ich mich schon immer nicht so dazugehörig gefühlt habe in diesem binären System. Als Kind ist das toll, da spielt es keine Rolle. Und ich hatte auch das Glück, dass mir nicht eine Rolle aufgezwungen worden ist von meinem Elternhaus. Auch nicht von den Menschen, mit denen ich damals Kontakt hatte. Natürlich gab es dann auch so Sprüche, irgendwie spiel nicht mit dir Lego, weil du bist ein Mädchen und so. Das ist das Typische, was so manche toxisch maskuline Menschen so von sich geben. Aber eigentlich habe ich mich nie da zu Hause gefühlt in irgendeiner Kategorie. Und das wurde so accepted. Also ich war auch schon in der Grundschule der hübsche Junge, der kein Junge ist, so. Also ich hatte immer ein sehr androgynes Auftreten und auch von den Sachen, die ich gerne mochte, waren nichts von allem dabei. Also ich habe einfach mein Ding gemacht und hatte da zu der Zeit, also als Kind, das ist schön, da legte noch niemand Wert darauf, mich in irgendeine Schublade stecken zu müssen, um sich damit wohl zu fühlen mit mir so.
Und als du dann in die Pubertät gekommen bist, da wird das ja dann schon schwieriger, ne?
Anders. Also wenn sich alles irgendwie darum dreht, die Identität zu finden, dann, also bei mir war es auch sehr, sehr schwierig, dass ich dann gemerkt habe, so, ich glaube, das geht immer so sehr ins Extreme, ne? Also was so Menschen, die sich einem so binären, einer binären Geschlechtsidentität zugehörig fühlen, die versuchen dann ja auch so diese typischen sichtbaren Role Models nachzuahmen. Das heißt, bei mir waren es damals irgendwie die Mädchen, die sich so super viel geschminkt haben und irgendwie Boygroups toll fanden, sowas damals so da war. Anfang der 2000er, Ende 90er, als ich so in die Pubertät gekommen bin. Ich hatte so ein paar andere Herausforderungen noch zu der Zeit. Das heißt, so mein Leben war da ein bisschen challenging, so herausfordernd. Und das heißt, ich habe irgendwie sehr schnell mich auch so so Subkultur zuwand. Und
ja, ich war Subkultur Punkrock auch, ne?
Ja, Punkrock auch. Ne? Das fing so typisch klassisch an, das, was war es vorher so in der Schule oft noch präsenter, aber also bei uns war es damals so diese ganze Gothic-Szene, die da präsent war. Und dann ging es irgendwann so hinter so, dann gab es ja das so Marilyn Manson. Also das war ja so die Welle. Finde ich mittlerweile eine sehr, sehr fragwürdige Person. Heiße ich nicht mehr gut. Und so nach viel Education. Aber damals war das so der erste Berührungspunkt mit also Breaking All Rules, auch Androgynität und aber auch einfach so dieses ganze creepy, weird und Regeln brechen und provozieren, wodurch ich dann halt mehr so Richtung Punkrock gekommen bin.
Dieses Cover von Marilyn Manson mit diesem, wo der halt auch so, das war auch voll seiner Zeit voraus. Mhm. Ne? Aber finde ich auch Marilyn Manson und davor, lange davor, also bevor wir in der Pubertät waren, war es ja eigentlich auch David Bowie der Erste, der das gemacht hat. Wo ich sage, wenn ich das sehe, wie der Typ so, also den könntest du ja heute so als Ziggy Stardust einfach genauso in die queere Szene stellen und da wäre immer noch ein Gott da, so, ne? Oder nicht?
Ich weiß, ich bin so ein bisschen traumatisiert von David Bowie-Filmen. So. Wenn man das als Kind so anschaut, ich weiß nicht.
Von Kinder vom Bahnhof Zoo, oder wo der mitgespielt hat.
Ich glaube, der hat auch in so ganz weirden Filmen einfach mit. Und es wurde einem ja alles so gezeigt in sehr jungen Jahren. Ja. Ich habe das alles nicht so ganz verstanden. das war schon sehr speziell. Aber auch klar, Queen war da ja auch voll famous, so dieser, so sehr, sehr, da wurde ja sehr viel mit Gender gespielt. Deshalb bin ich auch echt happy, dass ich so in der Zeit auch einfach groß geworden bin, erstmal, wo das schon akzeptiert war, auch anders zu sein.
Also ist es denn bei dir so? Also ich weiß ja privat von dir, dass du halt auch bisexuell bist. Bist du nicht? Wie würdest du dich denn sagen? Oder dann warst du mal bisexuell? Oder?
Nee, pansexuell.
Pansexuell.
Genau, weil bisexuell heißt ja, dass, also jeder definiert es anders.
Aber dann erklär am besten nochmal pansexuell.
Für mich spielt halt das Geschlecht keine Rolle, sondern eine andere Form von Attraction. Genau. Also ich würde schon sagen, dass ich tendiere so zu weiblich gelesenen Menschen. Mhm. Aber generell macht so die Gender Expression jetzt keinen Unterschied.
Kein Unterschied für mich. Ja.
Genau.
Und genau, aber meine Frage sollte eigentlich darauf hinaus, war das schon immer so?
Ja.
Also das hast du auch schon direkt, als du in die Pubertät letztendlich gekommen bist, dass alle Geschlechter für dich interessant sind, potenziell als Sexualarbeiter. Das hast du auch direkt gecheckt und auch direkt ausgelebt von Anfang an?
Das Gute war so, dass in der Punk-Szene das überhaupt keine Rolle gespielt hat, Sexualität, und es da keine Tabuthemen gab darum. Das heißt so, ich bin ja schon super früh dabei gewesen und habe so meine ganze Sexualität auch mit diesen Leuten ausprobieren können.
Ich war die Punk-Szene, also ich bin ja tatsächlich, obwohl ich schon auch in der Szene war, ein bisschen später dazu gekommen. Ja. War das damals schon wirklich, die Punk-Szene wirklich so frei?
Ich kann nicht von der ganzen Szene reden, aber von den Menschen, mit denen ich da unterwegs war, im Ruhrgebiet, also die Menschen, die ich da kannte. Und das war nie ein Thema. Das war richtig gut. Also es gab da auch, ja, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mich labeln muss mit irgendwas.
Mhm.
Das war, ja, wir hatten irgendwie andere Themen, die für uns da wichtig waren damals. So.
Und hattest du dann damals auch schon Beziehungen zu allen möglichen Genders? War es erstmal auch traditionell?
Ja,
tatsächlich.
Voll. So, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, was einem vorgelebt wird, an Beziehungsmodellen und so weiter. Und ich bin auch so ein Mensch, ich war auch in sehr langen Beziehungen, die waren dann auch oft offen gestaltet.
Mhm. Auch damals schon?
Mhm.
Genau. Auch voll, ne? Also es ist ja total krass, weil jetzt ist ja das auch dieses offene Beziehung und ich bin so und ich bin so, das ist ja jetzt auch zumindest so in unserer Bubble oder in unserem Umfeld oder in einem, sage ich mal, etwas offeneren Umfeld gang und gäbe, aber damals war das ja auch noch so, also...
Ja, also ich kann dir immer so eine Szenerie beschreiben von mir damals.
Ja,
ne?
Voll.
Das war, ich bin da trotzdem irgendwie noch zur Schule gegangen, hatte sehr wenig Aufmerksamkeit von meinen Eltern, so, die hatten auch irgendwie anderes zu tun. Und dann war ich immer von irgendwie freitags bis sonntags unterwegs irgendwo und hab dann in irgendeiner Konzert Kaschemme gepennt oder am Bahnhof, wenn wir dann nicht mehr nachts irgendwo zum Kumpels gekommen sind und so. Also so kannst du dir das vorstellen, haben irgendwie Chaostage selber organisiert in so den kleinen Städtchen, wo wir da waren und irgendwelches Waschmittel in Brunnen geschüttet. So, ich meine, das ist so die Szene, von der ich so spreche. Das war halt so, wir haben also als Activity Musik gemacht und irgendwelche Sachen gebastelt und irgendwelche weirden Puppen gebastelt und Deep Space Nine geguckt oder so. Also so ein Mix aus irgendwie Nerd und viel anarchistischen Strukturen von, also gar nicht irgendwie an Normen gekoppelt. Das Einzige, was uns wichtig war, war halt irgendwie andere Menschen respektvoll zu behandeln, so.
Was ja eigentlich auch jetzt zumindest damals nicht so das typische Punk-Ding war, ne? Also Punk war ja schon auch, also wir provozieren, oder?
Aber
also,
ich glaube, das war die tollste Provokation, dass niemand das von uns gedacht hat, dass wir halt Menschen die Tür aufhalten und
so.
Das hat für uns niemand getan.
Ja.
Und auch so, das war ja oft in so dörflichen Strukturen, sind die Menschen ja gar nicht so nett zueinander eigentlich. Ja. Ne? Also, und wenn man dann selber überhaupt gar nicht dafür gehalten wird, aber eigentlich voll freundlicher, herzlicher Mensch ist, das ist ja auch der Grund, warum wir oft rebelliert haben, weil so unser Umfeld einfach scheiße war. Ja. Das ist richtig schön gewesen. Also.
Und es ist ja auch so voll, also wo du sagst, Rebellion in dem Sinne, dass anderen Leuten die Tür aufhalten, das ist ja auch dann eigentlich, tut man ja auch was echt Gutes für die Szene.
Toll.
Also finde ich auch immer so, wenn man, egal welche Szene es ist, wenn man eine Szene nach außen repräsentiert und man macht dann nicht so das Typische, was so negativ auf der Szene lastet, sondern macht's dann halt anders. Ne? Das hilft ja auch dann im Prinzip allen Menschen. Ne?
Ja, da ging's halt vor allen Dingen so ein bisschen darum, sich selber, also das, was so, ja, was man da in der Zeit hat, für sich rausbildet an Charakterzügen, was einem wichtig ist, so die Werte, die man mitbringt, halt auch so in der Gesellschaft auszuprobieren. Und so meine waren es nie irgendwie scheiße, sondern Menschen zu sein, sondern eher im Gegenteil, so,
Und dann, wie lange ging das mit der Punk-Szene oder wann kam da der, weil du bist ja jetzt kein Punk mehr.
Also ein bisschen
Punker und ein bisschen Raver, ne? Das ist ja klar.
Ja, ich glaube ganz, ganz viel von der Boldness einfach radikale Self-Expression kommt definitiv davon, wie ich... was mein Umfeld da, also was ich damals erfahren habe und wie schön das war. Und genau, ist schon ein großer Teil meiner Identitätsbildung gewesen.
Ja,
so. Ja genau. Ich habe irgendwann war es dann halt auch so ein bisschen stabiler und besser, mein Leben. Ich bin zu Hause ausgezogen und so. Hab dann auch so ein bisschen die schulische Laufbahn wieder einschlagen können und Spaß am Arbeiten bekommen und sowas. Ja. Und dann halt so ein bisschen habe ich mich ja ein bisschen entfernt von den Menschen, von meinen Friends damals, weil die waren schon immer ein bisschen älter als ich. Und hatten halt, deren Lebensvorstellung hatte nicht so viel damit zu tun, einen Job zu machen. Ich glaube, viele wären auch dafür nicht in der Lage gewesen. Das geht ja nicht immer nur um nicht wollen, sondern auch oft um nicht können. Genau. Und ich habe mich dann zu irgendeiner Zeit weiterentwickelt. Nee, nicht weiterentwickelt, sondern woanders hin bewegt, so, und wollte viel mehr sehen noch von der Welt und irgendwie mich noch woanders ausprobieren als in dieser kleinen Bubble.
Na, man muss ja auch mal ganz schon ehrlich sagen, also es gibt ja halt auch, also ich will es überhaupt nicht verallgemeinern, aber das ist, es gibt ja auch nicht nur in der Punk-Szene, eigentlich so in jeder Szene, so Leute, die sich dann nur für die diese Szene, das ein und alles ist und es gibt nur diese Szene, das muss ich ehrlich sagen, das konnte ich auch nie verstehen. Also ich war, weißt du, ich habe schon so, ich habe mit 16 so eine weite Hip-Hop-Hose angehabt und habe damit in einer Black-Metal-Band gespielt. Ja. So einfach so, weil die haben halt Musik gemacht. Die Hip-Hopper haben halt keinen Schlagzeug gesucht, so, ne? Und ich fand das auch immer irgendwie cool, so nicht nur in der Bubble zu sein, weil ich habe auch so festgestellt, dass Menschen, die nur in einer Bubble, die ganze Zeit nur in einer Bubble sind, dass die eigentlich auch dann nicht so open-minded sind, selbst wenn die Bubble vermeintlich open-minded ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, definitiv. Wenn so ein bisschen, wenn die anderen Perspektiven fehlen, stimmt das auf jeden Fall. Aber ich glaube, mein ganzes Leben lang beschäftige ich mich schon damit, irgendwie andere Perspektiven und Menschen und Lebensweisen zu verstehen. Ja. Irgendwie ist das so ein Ding, auch geschuldet so Neurodivergenz auf jeden Fall.
Was ist das?
Neurodivergenz bedeutet, nicht neurotypisch zu sein, nicht der Norm zu entsprechen,
Gefühle, Psychologie?
Ja, es geht halt um so ADHS und Autismus-Spektrum und so Sachen. Ne? Also das sind so andere Arten, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, vor allen Dingen. Ne? Also so darum geht's. Und dann viele Menschen nicht so nachvollziehen zu können, hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich ein großes Interesse dazu habe, irgendwie da das so zu studieren für mich, so in Kontakt zu anderen Menschen. Und ich kann's voll sehen, dass es Menschen auch voll glücklich macht. Und es gibt auch Menschen, die sind genauso open-minded, einfach weil sie von Natur aus gar nicht so skeptische Menschen sind, sondern einfach neugierig sind. Ich habe so ultra unterschiedliche Formen von Menschen, also von Lebensstilen schon gesehen so und beobachtet, weil das so mein großes Hobby ist irgendwie. Oder das, was ich irgendwie brauchte, um mich selber auch zu finden oder um diese Welt mir zu erklären. So. Ja. Genau.
Ist es für dich so, also ich muss ja immer sagen, gut, bei mir war das immer so freiwillig gewählt, dass ich anders bin, weil ich habe eine relativ normale Sexualität. Aber bei mir war es immer so, ich wollte auch immer nicht so sein wie die anderen. Mhm. So war es eher bei mir. Deswegen habe ich rebelliert. Ist das, fühlst du das auch? Relatest du damit? Oder ist es bei dir, du warst immer anders und es ist eigentlich gar nicht so cool?
Ja.
Und jetzt ist es erst cool, oder?
Weißt du? Ja, anders sein ist natürlich schwierig, wenn man sich nirgendwo zugehörig fühlt. Und es war schon immer so, auf jeden Fall, weil also alles das, was mich irgendwie so ausmacht und auch, also von nicht-binärer Geschlechtsidentität zu Neurodivergenz, dass meine Wahrnehmung halt einfach sich unterscheidet von so vielen anderen
was
Menschen.
Was ist deine Neurodivergenz? Also kann man das benennen? Also ich habe ja ADHS.
Ja, bei mir ist es schon, geht's ins Autismus-Spektrum.
Echt? Ja?
Nein.
Krass.
Ja, das und irgendwann habe ich mir dazu natürlich noch so also Erfahrungen gemacht, die zu PTBS geführt haben.
Ja, okay.
Aber das so irgendwann ist es mir auf jeden Fall einfach gewesen, das zu differenzieren durch Gott sei Dank den Privileg, da auch Therapie machen zu können und so weiter.
Und du hast du eine Diagnose Autismus, leichten Autismus oder?
Also die Diagnosestellung, dass sie eine Diagnose ist, das dauert 2 Jahre in der Uniklinik und es gibt die Warteliste, muss man erstmal drauf kommen. Das heißt, das steht noch aus. Aber andere Menschen in der Familie haben die Diagnose bekommen. Das ist schon sehr eindeutig. Einfach so sich selbst. Also ich glaube, ich brauche da niemanden, der mir das auf den Brief schreibt, dass ich komplett Dinge anders angehe von dem, wie mein Gehirn Sachen verarbeitet, ist für jeden um mich herum sehr eindeutig. So.
Naja, aber wir kennen uns ja auch ein bisschen, aber Autismus hätte ich jetzt, also man sagt ja eigentlich, Menschen mit Autismus, die für die ist Veränderung immer schwierig. Mhm. Während in der jetzt auch noch nicht so langen Zeit, wo wir uns kennen, kenne ich wenig Menschen, die so viel Veränderung da in dem Sinne und auch ja, gemacht haben wie dich. Deswegen hätte ich jetzt Autismus so gar nicht so zugeordnet. Also wie äußert sich das denn für dich? Also das, wo du Schwierigkeiten hast oder was bei dir anders ist, was vielleicht bei anderen?
Ich glaube, es ist ja ein Spektrum. Das heißt, es gibt gar nicht das klassische Erscheinungsbild von einer Person, die ein Autismus-Spektrum Störung hat. Mhm. Also ja, das so wird's bezeichnet. Ich würde es nicht als Störung bezeichnen, selber für mich oder für andere Menschen.
Meine Psychiaterin hat beispielsweise mal zur ADHS gesagt, Herr Michaelis, ADHS ist keine Krankheit, es ist eine Andersartigkeit.
Genau, ja.
So würde ich das da halt auch so beschreiben.
Genau. Ne? Das hat was damit zu tun, also einmal so wie ich sinne, also wie ich Reize verarbeite und komplett, also mein Gehirn nimmt, glaube ich, also sehr, sehr viel wahr in jedem Moment und ich verarbeite alles und ich misse das bewusst. Mhm. So, was andere Leute an Reizen ausblenden können oder was das Gehirn automatisch macht, macht meins nicht. Das heißt, ich kann im selben Moment, wo ich mit dir rede, könnte ich jetzt sehen, was da auf dem Fernseher läuft und könnte dir das jetzt beim Gespräch noch sagen. So.
Okay.
Und auch so ganz, ganz viele andere Sachen kommen da halt dazu, um in dem Moment Sachen für mich einzuordnen und zu verarbeiten. Und das ist, glaube ich, das ist schon speziell und ich kann das auch nicht gut ausblenden. Ich habe halt so mal ein bisschen Fidget dabei immer. Also mittlerweile habe ich Tools, um das mich selber gut zu regulieren. Aber es ist ultra anstrengend und hat auf jeden Fall auch zu sehr viel Suchtverhalten geführt. Ich glaube, wir haben uns sehr oft nur gesehen, wenn ich sehr viel Alkohol getrunken habe. So, das ist eine Coping-Strategie auf jeden Fall gewesen. So, ich versuche das so oft wie möglich wegzulassen. Das heißt, mein Leben so anzupassen, dass ich im Daily Life gut klarkomme, ohne Überforderungssituationen. Es gibt Situationen, da sind manche Reize zu viel, Berührung, Lautstärke, soziale Situation, wenn mein Kopf das nicht mehr schafft zu verarbeiten, dann gibt es so Meltdown-Zustände bei mir. Das alles anders verarbeiten zu können mit anderen Strategien und Techniken als damals, ist auf jeden Fall richtig wertvoll so. Nicht mehr heftig zu dissoziieren oder sich irgendwie zu betäuben, damit das alles funktioniert und man den Rest irgendwie so mit sich selber irgendwo ausmacht. Das sind auf jeden Fall so die Sachen, mit denen ich zu tun habe und wo so meine großen Veränderungen rausgekommen sind, damit besser umgehen zu können. Ja.
Okay, was ich jetzt noch super spannend finden würde, ist also ich habe ja, als wir uns kennengelernt haben, also habe ich dich zumindest als hotte Frau wahrgenommen.
Das war der Plan.
Du hattest lange Haare, du warst geschminkt und warst einfach eine, also klar, ich habe dich schon so wahrgenommen, dass du jetzt nicht so das typische Püppchen bist, sondern eine sehr individuelle Person. Mhm. Und das ist ja auch immer das, was ich mag. Also ich bin ja jetzt auch nicht der, ne? Das mag ich auch. Aber schon so ganz klar gelabelt zumindest. Mhm. Ne? Wir haben uns ja auch mal gesehen, mal öfter gesehen, mal weniger gesehen, mal lose Kontakt, mal telefoniert. So war ja immer unser Verhältnis. Und mich würde jetzt interessieren, in dieser Zeit, als ich dich kennengelernt habe, bis jetzt, weil das wird mich tatsächlich auch, interessiert mich auch sehr privat, jetzt, also jetzt unabhängig von dem Podcast, was ist da bei dir passiert? Also, ja. Ne, also meine ich jetzt nicht negativ natürlich. Ne, was ist da, wie ist es gekommen alles?
Also ich, vielleicht fange ich da an, wie das sich dann irgendwie dazu hinbewegt hat, dass ich so eine sehr einseitige Gender Appearance also hatte. Also so ein,
ja.
So, ja, mich so präsentiert habe. Das kam auf jeden Fall damit, dass ich so aus diesen Punkrock-Kreisen irgendwann so in so Business-Arbeitskontexte rein bin und dann auch die Friends, die ich damals hatte, anders waren, alle privilegierter und irgendwie ging es da auch darum, dann auch ein optisches Erscheinungsbild zu finden, was um sich anders zu repräsentieren. Genau. Und derzeit habe ich mich schon, also ich würde es schon sagen, sehr, sehr, zwar alternativ, aber feminin gekleidet ja. Und so. Ich habe auch zu der Zeit aber trotzdem schon echt viele Beleidigungen bekommen. Also, dass andere transfeminine Personen auch bekommen, so als dass ich aussehe wie ein Transgender Frau und so. Weil es halt, je nachdem, ne, wie ich mich dann geschminkt habe und so weiter, halt schon so Androgynität sehr stark durchgekommen ist. Also je nachdem, wie mein Erscheinungsbild war. Und ich habe für viele Menschen immer noch nicht reingepasst, so in das ganze Konstrukt, weil auch ja, also ich glaube, da spielt so Energy auch eine Rolle, so in dem ganzen Erscheinungsbild. Markante Gesichtszüge und so. Das ist, glaube ich, für viele gar nicht gut einzuordnen gewesen, obwohl ich so von mein Äußerliches irgendwie versucht habe, so sehr eindeutig irgendwie zu gestalten. So.
Das muss ich aber auch sagen, in Kontakt mit dir, was ich ja auch immer gefeiert habe, ist, dass deine, ich muss es jetzt so schubladenmäßig sagen, Kommunikation immer klarer war als die der meisten Frauen, sag ich mal. Ne? Also das fand ich immer so gut, boah, voll klare Kommunikation und was willst du nicht, das war immer so voll, was natürlich so super gut ist, aber das hat jetzt nicht so jede Frau, ne?
Da gehen wir jetzt so ein bisschen wieder so in die Thematiken rein, warum das vielleicht nicht jede Frau hat.
Wollen ja bei
jetzt,
dir
bleiben. Bleiben wir bei mir. Ich glaube, ich bringe so eine, dadurch, dass ich irgendwie so auch nie so in mir drin diese ganzen, so was bedeutet Femininität, ne? Für mich versucht habe anzupassen, sondern einfach ich selber war, so was einfach so ein, ja trotzdem so, ich weiß nicht, ich glaube, da unterscheidet sich halt das, wenn Menschen sich so voll einer binären Geschlechtsidentität zugehörig fühlen, da gibt's glaube ich viel mehr Anteile, für die das so passt, die gesellschaftliche Norm, so wie das, genau. Und bei mir
wahrscheinlich für die meisten Menschen.
Ja,
sonst wäre die Gesellschaft ja auch nicht so entstanden.
Ja. Ne? Also und selbst mit einer sehr femininen Präsentation von mir haben viele Menschen gedacht, ich bin halt der Bro von denen. Ne? Also so.
In welchen Zusammenhängen?
Also auch in ganz unterschiedlichen. Selbst auf so auf so Sexpartys so irgendwie. Ne? Also wurde es halt so auch offen irgendwie so benannt, ne? Also das ist so, dass ich irgendwie irgendwie ein geiler Dude bin, so. Und obwohl das so von auf so einem Bro-Level, ne?
Oder nicht gut? Weil eigentlich ist es ja schon wieder eigentlich cool, oder? Oder nicht?
Oh, ich finde das, also da bewegt sich ja wieder in so binären Kategorien und ich hätte einfach gern, dass es keine Rolle spielt, mich nicht und nicht in der Bewertung von dem, wie ich wahrgenommen werde oder so, dass nicht versucht wird, am besten mich in irgendeine Schublade zu stecken,
ja.
Aber ich akzeptiere, dass das Menschen so tun und ich habe ja da jetzt auch nicht, war ja auch nicht die Person, die da irgendwie Aufklärungsarbeit leisten wollte oder irgendwas. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich ganz lange Zeit einfach nur froh war, meine Ruhe zu haben. Und nicht irgendwie, manchmal fühlt sich das an wie, ja, so, als ob man ein Tier im Zoo wäre. Und so die einzige Person ist, die irgendwie nicht, also komplett irgendwie anders ist und Und da auch so, selbst wenn es Interesse ist, dann ist es nicht so, dass ich einfach so mitschwimmen kann. Mhm. Das ist natürlich richtig schön, dass, wenn das geht, sondern halt irgendwie so sehr irgendwie damit im Fokus stehe. So. Das, mhm. Das fühlt sich in manchen Kreisen halt immer noch nicht gut an, weil da so wenig Basiswissen da ist darüber. Und wenn Menschen einen nicht in eine Schublade packen können, ne, und dieses, als diese nicht-binäre Schublade in deren Köpfen nicht gibt, so, dann ist es immer irgendwie so ein man merkt auf jeden Fall einen Unterschied dann, wie auf mich reagiert wird. Auf jeden Fall. Ja. Und das möchte ich nicht immer. Und ich habe es zu der Zeit einfach auch wirklich gut gefunden, dass ich damit nicht aufgefallen bin. Okay. So, mein Leben war auch zu einer Zeit auch irgendwie trotzdem noch herausfordernd. Ja. Und so, ich hatte, genau.
Fandest du denn damals auch, also hast du es auf eine Art denn auch genießen können, dass man dich als heiße Frau wahrnimmt? Oder war das, weil man einfach gesagt hat, ja, man will ja gemocht werden, so.
Ja, voll.
Dann ist das auch in Ordnung?
Ja. Ich habe halt auch gelernt, das einfach zu ignorieren, ne? Also es hat sich nie so gut angefühlt, schon als Kind nicht in irgendeine Schublade gesteckt zu werden, aber irgendwann kommt halt so eine Akzeptanz, dass es anscheinend dazugehört, dass man sich so fühlt und dass man das wegstecken muss, so dieses Gefühl, dass ich, ne, also das ist halt irgendwie versucht, also ich kann ja nicht mich ständig auf so Sachen fokussieren, die mich unglücklich machen. Ja. Also das war, ist nicht so das Ding, was ich, also ist nicht so die Umgehensweise da mit meinem Leben.
Es gibt ja auch so die Leute, die also diese Fragen, die so jeder, der irgendwas macht, immer die gleichen Fragen kriegt oder immer aus einer Richtung. Bei mir ist das als Musiker immer so. Kann man davon leben?
Oh ja.
Ist immer so das Beste. Ja. Und die Krönung war einmal, ich hatte mal eine griechische Freundin, da sagte der Vater zu mir, du bist Musiker, auf der Straße oder in einem Konzertsaal. Ja. Also, und das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, aber das werde ich bis heute immer noch gefragt. Und so kann ich mir dann auch bei dir vorstellen, dass dann immer so, und man hat dann oft schon so eine random Erklärung, die man dann einfach mal so raushaut. Oder ist das bei dir anders? Oder reagierst du dann gar nicht da drauf?
Also ich glaube, mittlerweile begebe ich mich einfach nicht mehr so gerne in Kontexte, die so gar keine Berührungspunkte damit so haben.
Okay.
Weil ich jetzt ja schon, Gott sei Dank, so andere Bubbles für mich gefunden habe, wo ich nicht das Gefühl habe, anders zu sein. Und das ist richtig schön so. Genau, das heißt, mittlerweile ist es nicht mehr ein Part davon, den ich akzeptieren muss, um mich nicht alleine zu fühlen. Mhm. So.
Also genau, dann lass uns da nochmal drauf zurückkommen. Du hast ja gerade noch beschrieben, wie du dich vorher gefühlt hast. Und jetzt würde ich gerne nochmal über die Verwandlung,
Das Outing meinst du?
Nee, nicht nur das Aussehen, aber...
Das Outing meine ich.
Ach so, das Outing, Outing. Outing. Ja, überhaupt. Also ich habe ja das Gefühl auch, wenn ich so dein Instagram verfolgt habe, dass es jetzt nicht so ist, hey, ich bin heute noch eine Frau mit langen Augenbrauen und morgen habe ich die Haare kurz. Also das hat ja auch so ein bisschen, es war ja so ein Change, so ein Stück für Stück Change. Auch,
eigentlich gar nicht, weil ich immer noch, ich mag ja so einfach diese Fluidität zwischen so verschiedenen Seiten von mir auch voll auszuleben. Ne? Das heißt, so in einem Moment irgendwie, ich habe ja schon viel Behaarung, so lasse ich mir so mein Schnurrbart stehen hier und mache den vielleicht noch ein bisschen deutlicher, so um halt irgendwie auch als maskulin wahrgenommen zu werden. Ja. Das ist auch irgendwie an manchen Tagen, wo ich diese Seite von mir besonders fühle, total nice. Und an anderen mache ich mir Lashes und schminke mich und so. Und dann fühlt sich das auch voll gut an, so als feminin wahrgenommen
zu werden. So mäßig, ich kann alles sein.
Ja, weil ich bin alles. Ja. So, das ist so dieses Grundgefühl von, ich gehöre halt nicht in so Kategorien. Das fühle ich. Kein Stück.
Ja.
So, und einfach das auszuleben in der Öffentlichkeit, was ich fühle, das ist auf jeden Fall was du vorher noch nicht gesehen hast.
Ja, aber wie ist das gekommen? Also du hast dich da auch wahrscheinlich auch durch Menschen, die du kennengelernt hast, dass du dich da eher in der queeren Szene bewegt hast. Also das würde mich tatsächlich interessieren von hey, du hast zwar ein alternatives Umfeld im weitesten Sinne, aber das hat sich ja dann nochmal geändert, wie das gekommen ist und was da Sache war.
Naja, also die Zeit davor, so Anfang, Mitte, Ende 20er war auch mein Umfeld nicht besonders offen für verschiedene Geschlechtsidentitäten, muss ich mal so sagen. Und mich daraus wieder zu befreien, hat auf jeden Fall was länger gedauert.
Ja.
So, und auch, hat auch so einiges an Therapie gebraucht, so, um mich selber wieder wohlzufühlen, mit mir. Und, ja, so der Umzug nach Köln hat auf jeden Fall geholfen, mich halt, ja, von so sehr toxischen Strukturen zu lösen und einfach auch wieder darauf zu hören, was für mich selber gut ist, und mir nicht diktieren zu lassen, wie ich sein soll. Ja, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich so step by step wieder sehr viel mit mir in Kontakt gekommen bin und einfach auch den Mut hatte, das nach außen zu tragen, was ja auch einfach dazugehört. Ne? Also erstmal.
Was waren denn so dann die ersten Schritte, dass du dich damit beschäftigt hast und dass du dann mit anderen queeren oder mit anderen non-binary oder queer-feministischen Menschen in Kontakt getreten bist? Oder was war so das Erste, was du da gemacht hast?
Es war halt irgendwie zu der Zeit, wo ich wieder Kapazitäten für Dating hatte, so in Köln daten und einfach ganz unterschiedliche Leute kennenlernen, so, ne? Und dann einfach da zu sehen, was auch safe ist zu präsentieren, also in der Form safe, dass es Menschen gibt, die das nicht hinterfragen und wo ich jetzt nicht alleine dastehe und mich wieder so fühle, als ob ich nirgendwo zugehörig bin und so weiter. Und das einfach zu merken, dass es so viele Menschen hier gibt, die da super offen mit umgehen und queer sind und da einfach auch genauso wie damals in meiner schönen Punk-Rock-Bubble einfach wieder keine große Rolle spielt. Mhm. Also dass das einfach nicht was ist, wofür man beurteilt wird oder was Wert ausmacht des Menschen, wie sehr wie gesellschaftlich akzeptiert die Art und Weise ist, wie man sich selber präsentiert auch. Mhm. Also was man nach außen zeigt von dem, was man fühlt. Ja, das ist auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mir selber erlaubt habe, das auch so richtig zu embracen wieder.
Ja. Und das war dann quasi das Outing, wo du, sag ich mal.
Ja.
Also du hast schon bei Instagram die eher weiblich gelesenen Fotos gelöscht und was Neues gepostet.
Nee, gar nicht. Ich habe ich hab gar kein Instagram-Profil gehabt, aus Gründen. So. Ich war sehr lange invisible. Nee,
das weiß ich, aber als du dann mit deinem Instagram angefangen hast, waren am Anfang noch super sexy Fotos.
Aber die habe ich jetzt Stories gepostet, die siehst du, glaube ich, immer noch, wenn du da drauf guckst. Ich habe nichts gelöscht davon.
Echt nicht? Okay, dann.
Nee, ich habe davon nichts gelöscht. Ich habe nur generell einfach gar nicht viel auf meine Seite gepackt, weil es eine Zeit lang für mich wichtig war, nicht sichtbar zu sein.
Ja, das weiß ich ja.
Ja.
Weiß ich noch, ja.
Ja, das heißt, da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Also ich glaube, das ist so, dass ich da überhaupt was mehr auf Instagram geteilt habe, war, weil ich bin ja dann irgendwann so glücklicherweise auch in Köln jetzt zu einem Queer Lapdance Collective gekommen, wo ich immer noch dabei bin und mit ganz cuten Menschen zusammen tanze und wir so noch aus Räume schaffen für uns.
Da reden wir auch gleich noch in Ruhe drüber. Aber was mich in dieser Folge jetzt noch interessiert, ist, wie war denn die Reaktion auf dieses Outing? Gerade von du hast ja auch Menschen, die dir bei Instagram folgen, die jetzt vielleicht jetzt nicht völlig, im weitesten Sinne zur Kinky-Szene oder so gehören, aber die jetzt auch Non-Binary jetzt, wie ich zum Beispiel, nicht wissen. Wie war denn so die Reaktion darauf? Gut oder hast du...
Ich glaube, die Menschen kennen mich so, dass ich eh sehr, also... Ich glaube, das war so keine große Überraschung für viele. Und Menschen, mit denen ich irgendwie früher viel Kontakt hatte, mit denen ich so lose noch in Kontakt war, haben sich irgendwie für mich gefreut, so, weil die gesehen haben, dass ich einfach echt gerade eine gute Zeit habe, so, und, ja, und das so appreciated. Genau, aber das war da halt auch nie ein Thema, dass ich da groß Fragen dazu bekommen habe. Ja, oder irgendwelche Nachrichten, die...
Gab es denn so für dich so einen Schlüsselmoment, dass du so sagst, so, ich male mir jetzt auch mal einen Schnäuzer und ich mache jetzt auch mal was komplett anderes und jetzt mache ich das?
Ja, safe. Das war so die Entscheidung, mir auch Körperbehaarung wachsen zu lassen. Und ich weiß noch so einen Moment, da bin ich das allererste Mal und ich war vorher, glaube ich, so in dieser ganzen Phase, wo ich selber für mich rausgefunden habe, was fühlt sich für mich safe an, nach außen zu tragen in diesem Umfeld, was ich zu der Zeit hatte, und mich so selber da ranzutasten, so wo ich mich immer noch sicher fühle und gut fühle und so mich empowered fühle, so durch die Sachen, die ich so nach außen trage. Also nach diesem, es war ungefähr ein Jahr oder so, da war, bin ich auch auf keine, so, ich war ja vorher auch schon so in der Kinky-Szene unterwegs, ja, und so auch mal auf so Privatpartys und so, und das war auch immer schön, aber da war es ja auch einfach total wichtig, so irgendwie in so Kategorien reinzupassen und nicht aufzufallen, ne? Also das ist ja da schon, ist ja schon sehr binär.
Ja.
Und ja, generell wenig, ja, das, genau, das hat dann nicht so einen großen Raum gehabt. Und als ich das erste Mal dann mit so meiner Körperbehaarung, die sich für mich gut angefühlt hat, auf so eine Privatparty gegangen bin von Menschen, so ich mich wohl genug gefühlt habe, da auch so aufzutauchen. Mhm. Also das war so, glaube ich, der Moment, der so ganz viel, so ich auch ganz viel Überwindung gekostet hatte.
Ja,
ja, weil das ist ja auch einfach, man sich vorher so komplett, also komplett anders in der Erscheinung war, und da gehört einfach Körperbehaarung oder Haare an den Beinen, also ist für viele immer noch der absolute Schocker. Ne?
Also, das ist interessant.
Das ist voll, ja, schade, weil eigentlich.
Haare,
aber
unter den Armen ist ja schon wieder quasi ein Mode. Also du siehst ja,
genau,
wirklich unfassbar feminine, ja, Frauen, die Haare, voll, unter den Armen haben, ne? Aber an den Beinen dann doch nicht. Ne?
Ja, das ist dann wieder, aus, das, ne? das sieht dann wieder zu maskulin,
ja,
aus.
Ja, ja.
Wieso,
ja, ja,
um da in dieses Schema, ja, reinzupassen? Und so, ich habe auch so mit meinen Friends vorher geredet und habe es mir so ganz viel so selber ganz viel irgendwie Mut machen müssen, um da so aufzutauchen. Das war aber eine voll schöne Erfahrung. So, natürlich, also so,
okay,
natürlich war das anders und es hat sich auch anders angefühlt und es war nicht mehr so einfach, in so einem Raum zu sein, weil es natürlich aufgefallen ist und so. Und eigentlich, was ich total schön finde, da in so einen Flow zu kommen und nicht so groß über irgendwas nachzudenken, ist halt dann nicht mehr so möglich, ne? Also,
aber da kann man ja auch den Leuten, also wenn eine Person da ist, die komplett anders ist als alle anderen Personen, dann ist,
ja,
dann ist es halt,
ja, das ist halt so, genau, ne? Deshalb gehe ich halt, deshalb, ja, entscheide ich mich halt oft dafür, nicht in diese Spaces mehr reinzugehen, ja, gerade wenn es halt irgendwie, wenn ich Bock auf so sexuelle Aktivitäten da habe hier, dann brauche ich einfach einen Raum, wo alles einfach okay ist,
ja,
und ich nicht irgendwie mich gechallenged fühle oder in irgendwelche Aufklärungsarbeit gehen muss, so warum ich mich so anders präsentiere als,
ja, ja,
als Menschen das gewohnt sind, so,
ja,
ja, aber ich habe da jetzt zumindest auf der Party, wo ich da war, aber jetzt auch kein Hate abgekriegt oder
also
irgendwie
ist, war
so
eher sogar positiver als du.
Das weiß ich, ne, ja, nee, also ich habe schon damit auch gerechnet, dass dass die Menschen einfach keine Arschlöcher
ja,
sind.
Ja, ja, genau.
Und wahnsinnig.
Weil das ist genau. Ja auch immer so dieses Ding, ne? Selbst wenn ich was jetzt nicht hundertprozentig attraktiv finde, man muss ja auch nicht,
ja.
Ist immer alles, also das ist ja genau wie diese, so, ey, wenn ich was auf Instagram scheiße finde, dann klicke ich einfach weiter.
Ja,
ich verstehe es nicht, dann darunter zu schreiben, so, du bist doof. das ist voll der Zeitaufwand.
Oh, ja.
Ja. Und ich verstehe das auch nicht, dass das
Menschen haben. So manche Menschen, dass deren Ego irgendwie so fragil ist, dass die so alles kommentieren müssten.
Mitteilungsbedürfnis.
Ja, auch das so, ich weiß nicht. Also ich kann das auch nicht verstehen, aber Gott sei Dank war meine Einschätzung richtig, dass halt keine Arschlöcher da sind. Ich habe mich so in dem Rahmen, wie ich gedacht habe, ich kann mich da wohlfühlen, auch wohlgefühlt so. Und das war echt nice, aber trotzdem ist es jetzt nicht mehr der Space, wo ich hingehen würde, weil ich da einfach so andere Rahmenbedingungen brauche, um mich wohlzufühlen.
Das ist dann auch so gekommen, dass du, also ich weiß ja, du warst ja auch mal mit, hast ja Sabrina mal mit zu einer Veranstaltung.
Ja. Genau.
Genommen, da erinnere ich mich noch dran.
Ja.
Und da bist du quasi dann so zu diesen queeren Veranstaltungen oder ne, von der Bubble, in der du jetzt im Prinzip bist, gegangen und bist dann jetzt so, fühlst du dich jetzt so in dieser Bubble absolut zu Hause. Ne? So, das ist so der Stand jetzt, oder?
Ja, das ist so der safer Space, in dem ich mich so bewegen kann und so sein kann, wie ich bin, ohne, ja.
Und wenn du jetzt so draußen rumläufst, also gibt es dann wirklich mehr Hate, deutlich auch in Köln mehr Hate als früher? Spürst du das? Oder sind es eher nur Blicke? Ist es so ein bisschen...
Ich kann das gar nicht so ausmachen, weil ich ja sehr, sehr lange einfach weiblich gelesen wurde und da so durchgekommen bin mit. Ne?
Ja.
Also ich bin ja noch nicht so lange offen out, so nach dieser ganzen Punkrock-Zeit, wo es halt so den Fight gab, so zwischen Faschos und Punks, ne? Also es ging ja schon heiß her damals, aber nicht aufgrund von Queerness, sondern aufgrund von politischen Zielen und Einstellungen, so. Genau, und ich glaube, die ganze Zeit dazwischen habe ich das selber gar nicht so wahrnehmen können. Mhm. Ne? Natürlich habe ich Friends, die da Erfahrungsberichte haben.
Aber ich meinte eher jetzt, also in der Zeit, seit du jetzt, also dein Style ist ja auch schon ein bisschen, ist ja auch auffällig. Mhm. Auch da werden ja Menschen
voll
gucken, ne? Also.
Ja, ich glaube, ich glaube, viele Menschen können das nicht ganz so einordnen und mich so. Und nicht im ersten Moment auch als queer lesen, weil ich habe ja schon auch eine sehr, sehr alternative alternatives Erscheinungsbild. Und ich glaube, viele Leute sehen dann irgendwie die Tattoos und irgendwie, dass ich so einen alternativen Style habe und vermixen, also und sehen das nicht unbedingt bei mir nur als queer. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie so mir meine Barthaare wachsen lasse, so dann ist das was anderes und dann, aber ich glaube, ich selber habe Gott sei Dank noch keinen Hate so abbekommen. Das liegt aber safe an dem Privileg, so nicht immer eindeutig queer gelesen zu sein.
Mhm.
So. Ja. Das ist halt, ja, das ist so mit meine Experience damit.
Okay.
Ich finde, dass generell es mehr Menschen gibt, die, also da habe ich auch schon gemerkt, ne, die offen fremdenfeindliche Sprüche auf der Straße Menschen hinterherrufen oder queerfeindliche Aussagen und so weiter. Das ist mir definitiv aufgefallen. Das ist mehr akzeptiert. Ich meine, wenn man sich so das Wahlergebnis anguckt und auch ein bisschen die Augen aufmacht auf der Straße, dann ist so dieses Gewaltpotenzial auf jeden Fall gestiegen, vor allen Dingen von jüngeren Menschen. So und fühlt sich nicht gut an.
Mhm.
So und zu wissen, dass irgendwie alles so in eine Richtung geht und es normalisiert wird, diese einfach menschenfeindlich zu sein. Fühlt sich nicht gut an. So würde ich jetzt nicht sagen, dass das dass ich das Gefühl habe, dass es lange so bleibt, dass ich so mit meinem Erscheinungsbild irgendwie noch relativ safe mich in verschiedenen Stadtteilen bewegen kann. So.
Okay. Und genau über das Thema reden wir quasi dann in der nächsten Folge. Dann danke ich dir jetzt erstmal für den Einblick in dein Leben. Und in der nächsten Folge reden wir ein bisschen darüber, was über das Queer Lapdance Kollektiv und was du sonst so machst und überhaupt über das Politische und so weiter und so fort. Für heute sagen wir Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen.